Liebe Gemeinde, wer ist Jesus? Auf diese Frage könnte man ganz vieles antworten. Auswendig gelernte Antworten, man könnte historisch etwas dazu sagen, theologisch, ethisch und trotz vielem Wissen über Jesus bleibt mein Herz leer und unbefriedigt und die Sehnsucht wird nicht gestillt. Wer ist Jesus? Ich will Ihnen dazu von einer Begegnung erzählen, die ich in den Pfingstferien hatte. Meine Frau und ich haben eine Woche lang eine geführte Bergwanderung mitgemacht im oberen Piemont in Norditalien. Wir waren eine Gruppe von 20 Leuten. Unterwegs beim Wandern und abends beim guten Essen hat man ja viel Gelegenheit, um miteinander zu reden. Und so hat man einiges voneinander erfahren, auch die Berufe. Als die anderen erfahren haben, dass ich Pfarrer bin oder Theologe, wie einige gesagt haben, dann war das für sie etwas Exotisches. Einer hat dann gleich gesagt und später auch noch einige andere, damit du es gleich weißt, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und nachher hat sich herausgestellt, dass vielleicht ein Drittel der Gruppe aus der Kirche ausgetreten war. Also so unvermittelt einem leibhaftigen Pfarrer zu begegnen, das hat offensichtlich Fragen in ihnen ausgelöst. Ab dem dritten Tag kam dann während dem Wandern immer wieder jemand und ging auf einmal neben mir und sagte, ah, du bist doch Pfarrer, wie siehst du denn das? Und später wieder ein anderer. Und dann haben sich oft längere Gespräche ergeben, auch mit meiner Frau. Und dann kamen wir beim Wandern jeden Tag an Kapellen vorbei und haben hineingeschaut. Und da war natürlich immer ein Kruzifix, eine Jesusfigur am Kreuz. Und oft waren auch biblische Szenen an die Wand gemalt, Fresken. Unser Bergführer hat die Bilder erklärt, er war kunsthistorisch sehr interessiert. Und am letzten Tag gab es sogar ganz viele solcher Kapellen. Das wäre nochmal eine extra Geschichte, die kann ich jetzt gar nicht erzählen. Beim Abschied am Ende der Wanderwoche vor dem Auseinandergehen am Bahnhof, da haben wir uns dann beim Bergführer bedankt und auch bei seinem Begleiter. Und dann habe ich mich gemeldet, ich würde auch gern noch ein paar Worte sagen. Und dann sagte ich zu den anderen, ich hätte mich gewundert, dass jeden Tag auch religiöse Themen zur Sprache gekommen seien. Das war ja eine von einem weltlichen Reisebüro veranstaltete Reise. Und ich wollte nur noch sagen, dass Spiritualität, das christliche Glaube, nicht nur etwas aus der Vergangenheit ist, was man in jahrhundertealten Kapellen sehen kann, sondern dass es das auch heute gibt. Und ich könnte nur für mich und für meine Frau sprechen, dass für uns der christliche Glaube etwas Befreiendes ist, etwas, was uns Kraft gibt und Orientierung und manches Mal auch Trost. Und es könne sich lohnen, dass jeder und jede dem einmal für sich selbst nachgeht. Einer der Teilnehmer, Klaus Peter, war Lehrer für Latein und Sport und philosophisch interessiert, aber das Thema Religion und Glaube und die Frage nach Jesus hatte er schon seit Jahrzehnten für sich abgeschlossen. Und ausgerechnet der sagte, nachdem ich mich ja sozusagen zum christlichen Glauben und zu Jesus bekannt hatte, dann sollten wir uns also doch noch einmal auf die Suche machen. Wer ist Jesus? Auch Paulus oder wie er hier in der Apostelgeschichte noch genannt wird, Saulus, hatte mit Jesus abgeschlossen. Für Saulus war völlig klar, für einen Juden wie ihn, der fest in der religiösen Tradition lebte, war das absurd, dass ein verurteilter, hingerichteter Verbrecher der Messias sein sollte. Das war eine Verhöhnung des Glaubens. Stand das nicht schon in der Tora, in den Gesetzen und Weisungen, die Gott dem Mose gegeben hatte, dass jeder Gekreuzigte vor Gott verflucht ist? Diesen Irrglauben, der hingerichtete Jesus sei der Messias, auf den Israel seit Jahrhunderten wartete, den wollte er ausmerzen. Radikal. Saulus hatte sich schon im Studium der Heiligen Schriften hervorgetan. Er war immer besonders ehrgeizig gewesen, wollte alle anderen übertreffen an Gesetzestreue und Glaubenseifer. Diese abtrünnigen Glaubensbrüder und Schwestern, die so etwas Gotteslästerliches verbreiten, die lehnte er nicht nur ab, sondern er hasste sie aus ganzem Herzen. Die Reinheit des jüdischen Glaubens wiederherstellen, das war sein Ziel. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei gewesen, der sich auch zu Jesus bekannt hatte. Er hatte sie gebilligt und unterstützt. Und weil nach dem Tod des Stephanus viele der Freunde von Jesus in die Umgebung geflüchtet waren, machte sich Saulus auf, sie auch dort zu suchen. Bis nach Damaskus waren schon welche geflüchtet. Dorthin war Saulus jetzt unterwegs. Wir haben es gehört, er hatte einen Empfehlungsbrief dabei, einen Freibrief der obersten Religionsbehörde in Jerusalem, mit dem er die Abweichler gefangen nehmen und vor die religiösen Richter nach Jerusalem bringen konnte. Und weil es da nicht um Bagatellen ging, sondern um den Vorwurf der Gotteslästerung, konnten die neuen Christen, die jungen Christen sogar ins Gefängnis geworfen oder im schlimmsten Fall wie Jesus selbst und wie Stephanus mit dem Tod bestraft werden. Mit welcher Heftigkeit Saulus dieses Ziel verfolgte, das bringt die Luther-Übersetzung in einem Satz sehr anschaulich zum Ausdruck, sodass ich gleich an einen schnaubenden, wild gewordenen Stier dachte. Da übersetzt Luther: Saulus aber schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, damit er sie gefangen und gefesselt nach Jerusalem führe. Und dann das. Es umleuchtet ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er fiel auf die Erde, hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ohne Vorwarnung, sozusagen senkrecht von oben, spricht Jesus ihn an: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Nie zweifelt Paulus später auch nur eine Sekunde daran, dass es wirklich Jesus war, der ihm da begegnet ist, der in sein Leben eingegriffen hat. Saulus wird durch diese Begegnung von etwas erfüllt, das unvergleichlich viel größer ist als er. Und doch hat dieses Große, das ihm da begegnet ist, ihn nicht erdrückt, ihn nicht vernichtet. Im Gegenteil, er erlebt dieses Überwältigtwerden als seine Befreiung. Und das war für Saulus eine paradoxe Erfahrung. Vorher war er stolz gewesen darauf, dass er so streng ist, und zwar gegen sich selber und gegen die anderen. Er war stolz gewesen darauf, dass er seinen Willen durchsetzen konnte. Und jetzt wird er sanft, aber heftig, überwältigt. Er bricht zusammen und er kommt dadurch doch auf ungleich tiefere Weise zu sich selbst. Und das Schönste, dieses Überwältigtwerden, dieses Zusammenbrechen ist für ihn nicht das Ende, sondern es ist ein neuer Anfang. Niemand von uns, liebe Gemeinde, hat so etwas schon einmal erlebt wie Saulus. Nicht in dieser Dramatik und nicht in dieser Tiefe. Es gibt zwar verschiedene Wege, wie Menschen zum Glauben an Jesus finden, aber so drastisch hat das wohl von uns noch niemand erlebt. Obwohl es gibt Menschen, vielleicht auch unter uns, die haben eine spontane Lebenswende erlebt, ein Eingreifen Gottes, an das sie sich mit Tag und Stunde ihr Leben lang erinnern können. Und überhaupt niemand findet zum Glauben an Jesus als den Sohn Gottes, ohne dass dieser ihn angerührt, ihn berührt hat, angesprochen und überwunden. Auch wer, wie ich zum Beispiel, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, wer zur Kinderkirche gegangen ist, wer in der Jungschar war, im Jugendkreis, wer erlebt hat, wie andere beten, wie andere vom Glauben erzählen, auch der wächst nicht automatisch in einen lebendigen Glauben an Jesus Christus hinein. Er wächst in eine Tradition hinein, wenn es gut geht. Er kann in eine Lebensart hineinwachsen. Er kann die Werte seiner Eltern und seiner Vorbilder übernehmen. Er kann auch Mitarbeiter in der Kirchengemeinde sein oder Kirchengemeinderat. Aber wenn es nicht zu einer direkten Begegnung mit Jesus kommt, dann bleibt das alles äußerlich angelernt, antrainiert. Das führt nicht automatisch zu einem lebendigen Glauben an Jesus. Lebendiger Glaube entsteht nur, wenn Jesus mich anspricht. Genau mich. Und dann weiß ich, jetzt geht es um meinen Weg. Jetzt geht es darum, wie ich mich zu Jesus verhalte. Es geht darum, ob ich von jetzt an meinen Weg mit Jesus gehe oder nicht. Ob ich mit ihm verbunden bleibe wie mit einem Freund mein Leben lang. Dann sollten wir uns vielleicht doch noch einmal auf die Suche machen. Das gibt es übrigens auch heute noch, dass Jesus einen Menschen senkrecht von oben anspricht. Aus China berichten Christen, dass hin und wieder, dass Jesus im Traum und durch seine Stimme und das Licht einen Menschen anspricht und dieser Mensch, obwohl er vorher noch nie etwas von Jesus gehört hat, sofort weiß, jetzt bin ich gemeint und das ist Jesus, er liebt mich, ich will ihm vertrauen, ich will zu ihm gehören und zu seiner Gemeinde. Auch im islamischen Bereich hört man das immer wieder mal. Saulus wird gleich nach dieser Begegnung mit Jesus in die Gemeinde hineingeführt. Das ist ein Grundsatz im ganzen Neuen Testament. Wer Jesus begegnet, der wird in die Gemeinde hineingeführt. Und im Fall von Saulus ist das für ihn selbst allerdings eine Zumutung und für die Gemeinde in Damaskus und für Hananias auf jeden Fall auch. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias, und er sprach: Hier bin ich. Und dann muss Hananias, der sich vor diesem Saulus gefürchtet hat und der bis gerade eben noch geglaubt hat, dass dieser Saulus ihm nach dem Leben trachtet, dann muss er zu Saulus gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie Hananias mit zagendem Herzen in das Haus geht, in dem Saulus sich aufhält, wie er mit stockender Stimme zu ihm sagt: Lieber Bruder Saul. Eben noch sein Todfeind, jetzt begrüßt er ihn als seinen Bruder. Eben noch versteckt er sich vor ihm, jetzt legt er ihm die Hände auf und segnet ihn. Und mit dieser Anrede, lieber Bruder Saul, und mit dieser Handauflegung zum Segen wird Paulus in die Gemeinde aufgenommen. Und jetzt fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er kann wieder sehen, er steht auf und sofort lässt er sich taufen. Und in dieser Reihenfolge dann isst und trinkt er etwas und kommt wieder zu Kräften. Jetzt geht es alles ganz schnell. Und dieses Ineinander, liebe Gemeinde, von Zuspruch, also lieber Bruder Saul, und körperlicher Erfahrung, also Handauflegung, dieses Ineinander von geistlicher und leiblicher Dimension des Glaubens wird hier ganz selbstverständlich erzählt. Wenn jemand zum Glauben an Jesus findet, dann geht es immer um den ganzen Menschen. Es geht um den Kopf, ums Verstehen, es geht ums Herz, meine Gefühle und die Hingabe und es geht um Auswirkungen bis ins Körperliche hinein. Wie steht es damit bei mir? Hat mein Glaube diese ganzheitliche Dimension? Gehört das auch bei mir zusammen? Und wie ist das in unseren Gemeinden? Gerade die Corona-Pandemie hat vielen Menschen deutlich gemacht, wie sehr sie angewiesen sind auf körperliche Erfahrungen, auf leibhaftige Begegnungen, auf das Berührtwerden. Das sich die Hand geben ist ja aus der Mode gekommen und man traut sich langsam wieder. Einen Gottesdienst digital mitfeiern, das ist gut für die, die nicht kommen können, wirklich gut. Darüber sind wir sehr froh, dass es diese Möglichkeit jetzt gibt und allen dankbar, die das jeden Sonntag machen. Aber auf Dauer braucht der Glaube auch die Begegnung. Es braucht die Handauflegung, den konkreten Zuspruch. Es braucht Brot und Wein, die ein anderer mir gibt. Und bei der Taufe ist es sowieso klar, dass man das nicht allein und digital machen kann und bei der Trauung auch. Zum Schluss noch einmal zurück zu Saulus, dem es wie Schuppen von den Augen fällt. Was geht ihm denn da auf? Was sieht er auf einmal? Also zuerst bekommt er das äußere Augenlicht wieder, er ist nicht mehr blind, muss nicht mehr geführt werden, er kann wieder sehen. Und dann, so stelle ich mir das jedenfalls vor, dann scannt Paulus seine Bibel, die er ja auswendig kann, also die 5 Bücher Mose, die Psalmen, die Propheten. Das geht er im Geist durch die ganze Bibel und versteht auf einmal alles ganz neu. So viele Verheißungen sind da, so viele Voraussagen auf Jesus gibt es da, die er bisher anders gedeutet oder übersehen hat. Seine Bibel, das Alte Testament, ist voll von Hinweisen auf Jesus, zum Teil schon vor Jahrhunderten von den Propheten vorhergesagt. Und jetzt ist das alles auf einmal klar. Jesus war kein Gotteslästerer. Er behauptet nicht nur, er sei Gottes Sohn, er ist es wirklich. Er hat tatsächlich alles auf sich genommen, uns zugut. Also was Paulus für richtig erkennt, das dreht sich jetzt um 180 Grad. Vorher hat er für seine religiöse Tradition gebrannt und jetzt brennt er für Jesus. Dann sollten wir uns also doch noch einmal auf die Suche machen. Amen.